Ja, die Geschichte ist ins Stocken geraten, zumindest in unserer Predigtreihe. Unsere Predigtreihe lautet Toledot, Gott schreibt Geschichte, was auch gleich dann eingeblendet wird. Ja, vor 4 Wochen hatten wir unsere letzte Predigt dazu über Isaac und Jakob. Dabei haben wir gesehen, wie Jakob dankbar staunen konnte, als er im Rückblick gesehen hat, was Gott alles getan hat, wie Gott Geschichte geschrieben hat. Und auch so können wir manchmal nur staunen, wenn wir zurückschauen, was alles geschehen ist, was Gott alles getan hat. Und doch fühlt sich Geschichte nicht immer so an. Manchmal haben wir wirklich das Gefühl, dass Gottes Geschichte ins Stocken gerät. Ja, da gibt es größere Spannungen in der Weltgeschichte, Beziehungen, die kompliziert und scheinbar unversöhnbar sind. Und da haben wir jetzt heute schon einiges auch in die Richtung gehört. Und mich beschäftigt das auch sehr, gerade die Beziehung von den Israeliten und den Palästinensern. Und ja klar, das ist gerade sehr aktuell. Aber es ist eben nicht nur diese Situation gerade, sondern gibt es dazu eine lange gemeinsame Geschichte, wie es so weit gekommen ist, dass es eben so ist, wie es gerade ist. Ja, wie konnte es so weit kommen? Warum musste es so weit kommen? Wo ist in dem ganzen Gott? Wo schreibt Gott in diesem seine Geschichte? Ja, sieht es, wenn man das genau anschaut, mit dieser ganzen Gewalt, mit diesem ganzen Unrecht, das da geschieht, nicht eher so aus, als passe das doch nicht zu einem göttlichen Plan in der Geschichte? Und als ich mich mit dem heutigen Predigtext auseinandergesetzt habe, fand ich es interessant, wie dieser gar nicht schlecht zu diesem Thema passt. Auch wenn es dafür einige Zusatzinformationen braucht. Aber zu Beginn von dieser Predigt muss ich erstmal eine Warnung loswerden. Nämlich, Achtung, der heutige Predigttext eignet sich nicht für eine fesselnde Predigt. Einfach, dass das klargestellt ist. Also, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, habe ich genau das gelesen, dass jemand das geschrieben hat. Da habe ich gedacht, das kann ich euch jetzt nicht vorenthalten. Okay, was man aber dazu sagen muss, also der das geschrieben hat, der hat direkt, nachdem ihm der Text eignet sich zwar nicht für eine fesselnde Predigt ein, aber geschrieben. Also erfolgt ein Aber. Und dieses Aber wollen wir heute ein wenig entdecken. Auf jeden Fall gehen wir nun weiter zum nächsten Toledot. Und da erstmal zur Erklärung für einige, sagt dieses Wort vielleicht nicht viel. Das erste Buch Mose ist mit diesem hebräischen Wort Toledot in mehrere Abschnitte eingeteilt. Und so gehen wir in dieser Predigtreihe von einem Abschnitt, von einem Toledot zum nächsten Toledot. Und das heutige Toledot beginnt wie folgt. Dies ist die Geschichte, oder hier steht eben das hebräische Wort Toledot, dies ist das Toledot Esaus, das ist Edom. Man könnte das vielleicht auch übersetzen, das ist das, was aus Esau geworden ist. Und von Esau haben wir eben im Zusammenhang mit Isaac und Jakob schon einiges gehört. Ja, Esau ist der Sohn von Isaac, der erstgeborene Zwillingsbruder von Jakob. Und hier sehen wir auch, dass Esau Edom ist. Also Esau wird auch Edom genannt. Wer weiß noch, weshalb Esau Edom genannt wird? Das hatten wir eben auch vor 4 Wochen. Das heißt rot, ja, sehr gut. Edom heißt rot. Kann sich jemand noch an die Geschichte erinnern, wie das dann kam, dass Esau rot genannt wurde, Edom? Da gab es so eine Geschichte, wo Esau hungrig war und sein Bruder Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht. Und da heißt es, gib mir schnell etwas von dem roten Zeug, da dem Roten, rief Esau. Ich bin ganz erschöpft, daher bekam Esau den Beinamen Edom. Also das Wort für rot hier, das ist Adom, also wie Edom. Und so bekam er diesen Namen, wegen dieser Geschichte, weil diese Geschichte eben sehr wichtig ist für Esau, und auch Jakob, denn schlussendlich hat Esau in dieser Geschichte sein Erstgeburtsrecht an Jakob für diese roten Linsen verkauft. Und so hat er auch diesen ganzen Segen und die Verheißung, die Gott seinem Großvater Abraham und auch seinem Vater Isaak gegeben hat, abgelehnt, abgegeben an Jakob. Und diese Ablehnung wird im Folgenden noch deutlicher. Da heißt es, Esau hatte 3 Frauen aus dem Land Kanaan geheiratet. Die Hethiterin Ada, eine Tochter Elons, die Hiviterin Oholibama, eine Tochter Anas und Enkelin Zibons sowie Basemat, eine Tochter Ismaels und Schwester Nebajots. Hier sehen wir, Esau hatte 3 Frauen. Und im Alten Testament finden wir immer wieder solche Konstellationen, wo ein Mann mehrere Frauen hat, ohne dass das direkt immer verurteilt wird. Und auch wenn wir so sehen können, dass Gott dies im Alten Testament weitestgehend toleriert hat, wird auch bereits da im Alten Testament klar, dass es nicht gut ist, wenn ein Mann mehrere Frauen hat. Aber interessant ist, dass an dieser Stelle das gar nicht das Hauptproblem ist. Das viel größere Problem an diesem Text hier ist, was Esau für Frauen genommen hat. Er nahm sich Frauen aus dem Land Kanaan, eine Hethiterin, eine Hiviterin und eine Tochter Ismaels. Und damals war es üblich, dass man innerhalb des eigenen Volkes geheiratet hat. Aber Esau nahm sich eben Frauen aus anderen Völkern. Und so zeigte er auch, wie wenig er sich für sein eigenes Volk, für diese Verheißung, die auf seinem Volk liegt, interessiert, sondern sich anders orientiert. Und so heißt es auch an einer anderen Stelle, einige Kapitel davor, wo auch erwähnt wird, dass Esau sich Frauen in dem Land nahm, dass seine Eltern sehr bekümmert darüber waren, dass er sich eben Frauen aus diesem Land ausgesucht hat und nicht aus der eigenen, aus dem eigenen Volk. Ja, und auch in der Verbindung von Esau und der Tochter Ismaels wird sichtbar, dass Esau, wie eben Ismael, die Bundesfamilie ablehnte und sich davon abwendete. Ja, bereits Ismael hatte eben mehrere Frauen und hat eben auch Frauen genommen aus anderen Völkern. Und das klingt für uns vielleicht sehr unproblematisch. Wir können das heutzutage kaum nachvollziehen, was das damals bedeutet hat. Ich meine, ich selber, ich bin Schweizer und ich habe eine Deutsche geheiratet und ich bin da auch froh, dass das heutzutage kein Problem ist. Aber damals hatten Familie, Verwandtschaft und Herkunft eine ganz andere Bedeutung als heute. Ja, gerade unsere Vorfahren sind heutzutage nicht mehr so wichtig, muss man sagen. Wer weiß denn zum Beispiel die Namen seiner Urgroßeltern? Also, vielleicht gibt es da einer, der alle weiß, also nur zur Kontrolle, du solltest auf 8 Namen kommen. Kommt da jeder auf 8 Namen? Okay. Kommt jemand wirklich auf 8 Namen, alle 8 Namen der Urgroßeltern? Okay, das ist schon schwieriger, gut. Stellt euch mal vor, wie ist das mit den Ur-Urgroßeltern? Also, da wären es schon 16 Namen, einfach nur so zur Orientierung. Und ich selber, ich kenne jetzt den Namen eines Urgroßvaters, der heißt David und mein Bruder ist nach ihm benannt. Deshalb weiß ich, der hieß David. Und ich nehme auch an, dass ein Urgroßvater und dessen Vater, also mein Urgroßvater, beide Johann Ferdinand hießen, weil dieser Name scheinbar bis zu meinem Vater weitergegeben wurde. Also er heißt nicht Johann Ferdinand, aber bis zu ihm davor. Daher nehme ich an, dass sie so hießen, aber mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Und ich denke, den meisten von uns geht es da ähnlich. Ja, für uns spielt es kaum eine Rolle, von wem wir abstammen. Und das war damals und auch heutzutage in anderen Kulturen ganz anders. Und so hat man sich da eben aus der eigenen Verwandtschaft einen Ehepartner gesucht. Anders Esau, der sich eben gar nicht dafür interessiert hat. Ja, durch seine Ehe außerhalb seiner Verwandtschaft grenzt er sich von vom auserwählten Volk ab. So viel zu den Frauen von Esau. Und im Weiteren werden dann seine Söhne aufgezählt. Und dann heißt es, später zog Esau von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land. Seine Frauen, seine Söhne und Töchter und alle seine Leute nahm er mit, ebenso seine Herden und seinen ganzen Besitz, den er im Land Kanaan erworben hatte. Die beiden Brüder waren zu reich, um auf die Dauer zusammenbleiben zu können. Es gab im Land nicht genügend Weide für ihre großen Viehherden. Deshalb nahm Esau, das ist Edom, seinen Wohnsitz im Bergland Seir. Wie bei Abraham und Lot, zwei Generationen davor, trennen sich Jakob und Esau. Auch damals bei Abraham und Lot war das Weideland zu klein. Zumal eben Abraham und Lot sowie auch Jakob und Esau nicht die einzigen im Land waren, sondern es gab eben noch andere Völker im Land. Und so ging eben Esau weg von Jakob, aber nicht nur weg von Jakob, sondern eben auch aus dem verheißenen Land weg in das Bergland Seir. Und auch dies zeigt, wie Esau nicht mehr Anteil an der Verheißung von Abraham und Isaak hat. Denn Abraham, Gott hatte Abraham zuvor gesagt, meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeiten. Ich bin euer Gott und werde euch das Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören und ich werde ihr Gott sein. Also wir sehen, das galt für Abraham, für seine Nachkommen, dann auch für Isaak und dessen Sohn Jakob. Aber Esau, der zog sich da raus, so wie zuvor Ismael. Esau war nicht mehr Teil dieser Verheißung. Er gründete sein eigenes Volk, so wie es bereits auch vor seiner Geburt vorhergesagt wurde. Damals stritt Esau und sein Bruder Jakob im Bauch ihrer Mutter als Zwillinge. Und so hieß es schon damals, aus diesen beiden werden zwei Völker werden. Und hier sehen wir, wie das eben ganz praktisch geschieht. Er zieht weg und gründet dort ein eigenes, neues Volk. Und nun kann man sagen, ja, dieses Volk ist eben nicht das Volk Israel. Es gehört nicht direkt zu Gottes Bund. Und da ist spannend, dass trotzdem dieser Abschnitt so steht, wie er steht, eben auch als Toledot, als eigener Teil im ersten Buch Mose und somit auch als ein Teil von Gottes Geschichte. Deshalb kommt das so hier vor. Und in einem großen Teil von diesem Kapitel, also Kapitel 36, werden eben die Nachkommen von Esau aufgezählt und wie aus ihnen dieses Volk der Edomiter entstanden ist. Dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht, anstatt euch das im Bibeltext vorzulesen, wie das ausgesehen hat. Also hier sehen wir eben Isaak und Jakob und Esau als Bruder mit seinen Frauen und seinen Söhnen und seinen Enkelsöhnen und daraus wurden dann eben die Edomiter. So sehen wir, wie was Eigenes entsteht und interessanterweise geht es direkt nach diesem Geschlechtsregister weiter mit einem weiteren Geschlechtsregister, das jetzt nicht mehr, wo es nicht mehr um Esau direkt geht, sondern um die Horiter, also ein anderes Volk. Und dieses Volk lebte im Gebirge Seir, bevor Esau da hingezogen ist mit seiner Familie und da ein neues Volk gründete. Ja, weshalb werden diese überhaupt erwähnt, diese Horiter, und dann ein ganzes Geschlechtsregister über sie verfasst, anstatt einfach nur zu sagen, ja, die lebten da, Punkt. Ja, es geht eben nicht nur darum, zu zeigen, dass die davor dort lebten, sondern werden sie im Zusammenhang mit den Edomitern genannt, um da eine Verbindung herzustellen. An einer anderen Stelle heißt es, dass die Edomiter eben gegen die Horiter kämpften und sie besiegten. Und womöglich haben sie sich auch mit ihnen vermischt, ist aus diesen beiden Völkern ein Volk der Edomiter geworden, die die Horiter in sich aufgenommen haben, wo man sehen kann, dass so sich die Edomiter mit anderen Völkern einließen und sich noch mehr vermischen und so auch sich immer mehr von ihren Vorfahren und ihrem eigentlichen Volk distanzierten. Also dieses ganze Kapitel zeigt, wie sich Esau und seine Nachkommen vom Volk der Verheißung abgewendet hat und einen anderen Weg gegangen ist. Ja, diese Verheißung, die schon vor seiner Geburt feststand, hat sich erfüllt. Und doch ist damit die Geschichte von Edom nicht abgeschlossen, sondern sehen wir, wie diese Geschichte weitergeht. Im ganzen Alten Testament kommt die Edomiter immer wieder vor und wir sehen, wie sie immer wieder sich auf Jakob, auf das Volk Israel auswirkt, die Geschichte der Edomiter. Denn das war ja auch ein Teil der Verheißung. Esau und Jakob stritten im Bauch und so sollen auch die Völker später miteinander im Streit stehen. Um diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen, stellt sich erst einmal die Frage, ja, wo war dann überhaupt Edom, also das Bergland Seir und das Volk Edom, wo waren die? Und da habe ich euch eine Karte mitgebracht. Hier sieht man oben das Tote Meer, unten das Rote Meer. Dann sehen wir hier Juda, also das Israel damals. Und wir sehen, wie Edom zur Hälfte im Osten zum heutigen Jordanien gehört und im Westen zum heutigen Israel. Dort lag Edom. Und hier kann man auch sehr gut erkennen, das Braune alles, alles Wüste, also ganzen Osten, im Süden und auch im Südwesten ist überall Wüste, Edom von Wüste umgeben. Und so war auch klar, dass wenn Edom in eine Richtung ziehen würde, dann eher gegen den Norden, gegen den Nordwesten, wo eben Israel ist. Und so kam es immer wieder zu diesen Konflikten zwischen Edom und Israel. Es war ganz natürlich, dass diese Spannungen dort entstehen. Und es fängt damit an, dass Israel erst einmal ja in Ägypten war. Und in Ägypten wollten sie zurück nach Israel, wurden sie dann ja, durch Mose befreit und wollten nach 40 Jahren in der Wüste im Süden, wollten sie in den Norden nach, ins verheißene Land, nach Kanaan ziehen. Und da heißt es in einer Geschichte, dass die Israeliten zu den Edomitern gingen und sagten, hey, dürfen wir durch euer Land ziehen? Und die sagten, nein, das dürft ihr nicht, wir lassen es nicht zu, dass ihr durch unser Land geht. Und die Israeliten sagten, aber wir wollen euch nichts Böses. Wenn wir irgendetwas brauchen, wenn wir Essen brauchen oder Wasser brauchen in eurem Land, dann zahlen wir euch das. Aber die Edomiter sagten, nein, wir lassen euch nicht durch, wenn ihr in unser Land kommt, dann bekämpfen wir euch. Interessanterweise sagt Gott in dieser Geschichte Israel, nein, ihr sollt nicht die Edomiter bekämpfen. Ihr sollt nicht da durchziehen, denn ich habe Edom, ich habe Esau dieses Land gegeben. Ihr sollt es ihnen nicht wegnehmen. Und so zogen die Israeliten außerhalb von Edom ins verheißene Land. Übrigens geschah das Ähnliche mit Moab. Moab, die Moabiter, das sind Nachkommen von Lot. Und auch da wollten die Israeliten durchziehen. Und Gott hat gesagt, nein, bekämpft die Moabiter nicht, denn auch sie stammen eben von Lot, von eurer Familie ursprünglich ab. Lasst sie in Frieden. Und diese Geschichten, die kennen wir manchmal gar nicht so gut, dass Gott sagt, nee, bekämpft die nicht. Sondern wir kennen eher die Geschichten im Alten Testament, wo die Israeliten eben nach Kanaan ziehen, die Kanaaniter angreifen und bekämpfen. Und diese Bibelstellen sind viel weniger bekannt. Wenn man sich das mal überlegt, das ist interessant, scheinbar ließ Gott Israel nicht grundlos Krieg führen, auch wenn es manchmal für uns vielleicht schwer vorstellbar ist, warum und wie Gott teilweise Krieg befahl. Auf jeden Fall kamen die Israeliten schlussendlich in das verheißene Land, ohne mit Edom Krieg zu führen, und doch blieb es eben nicht immer so friedlich zwischen den beiden. Ja, 400 Jahre lang gab es Frieden zwischen Israel und den Edomitern, doch dann besiegte König Saul die Edomiter. Und später nahm König David ganz Edom ein. Und auch später kämpften wieder die Edomiter mit anderen Völkern gegen König Salomo. Also es zog sich über diese drei Generationen und darüber hinaus, dass es immer wieder Krieg gab. Später befreit sich Edom wieder von Israel. Es gibt weitere Kriege. Und dann fallen die Babylonier in Jerusalem ein, nehmen Jerusalem ein, Israel ein. Und in dieser Geschichte ist es so, dass die Israeliten von Jerusalem fliehen Richtung Süden und die Edomiter, die ziehen Richtung Norden und bekämpfen die Israeliten, die flüchtenden Israeliten, töten viele Israeliten, plündern sie. Ja, sie brachten diese flüchtenden Israeliten um. Das muss grauenvoll gewesen sein, wenn man sich das vorstellt. Vielleicht ähnlich, wie wenn wir jetzt 3 Wochen zurückdenken an den 7. Oktober dieses Jahr, was in Israel da geschehen ist. Auch dieses Ereignis damals war ein großer Trauertag in der Geschichte Israels. Und das hat das Alte Testament geprägt. Wegen diesem Ereignis gibt es bei den Propheten im Alten Testament viele Gerichtsprophezeiungen gegen Edom. So zum Beispiel bei Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und am Anfang haben wir gehört, das Buch Obadja. Das ganze Buch Obadja handelt eigentlich nur davon, dass Gott wegen diesem Ereignis Edom Gericht prophezeit. Wer von euch hat schon mal das Buch Obadja gelesen? Ah ja, gibt es ein paar? Okay. Wer von euch hat bisher gar nicht gewusst, dass es das Buch Obadja in der Bibel gibt? Das kann auch gut sein. Ja, tatsächlich ein sehr unbekanntes Buch. Laut Statistiken ist es das am wenigsten gelesene Buch der Bibel. Also, das ist interessant. Und es ist auch das kürzeste Buch im Alten Testament. Es hat nur 21 Verse. Gudrun hat am Anfang gesagt, Obadja 13, glaube ich, oder? Obadja 13. Warum direkt 13? Weil es nur ein Kapitel hat. Also nicht Obadja 1, Vers 13, sondern es ist einfach Vers 13. Es hat nur ein Kapitel. Also sehr kurz, aber eben auch schwierig zu verstehen, wenn man diese Geschichte nicht kennt. Wie Edom und Israel zusammenhängen. Ich meine, ihr wisst nun aber, dass es mit dem hinterhältigen Angriff der Edomiter auf Israel zu tun hat. Ja, auf jeden Fall steht dieses Buch Obadja und ganz viele andere Kapitel in der Bibel wegen diesem Ereignis. Und wohlgemerkt ist dieses Ereignis etwa 1300 Jahre nach Jakob und Esau geschehen, also im 6. Jahrhundert vor Christus. Und Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus, da geschieht dann, dass die Israeliten sich das Land wieder zurückerobern von den Edomitern, die Edomitern besiegen, schlagen und so diese lange Feindschaft aber auch zu einem Ende kommt. Stattdessen werden die Edomiter ein Teil von Israel. Sie werden wieder aufgenommen in dieses Volk, sie vermischen sich wieder miteinander und gehören ab dann zum Volk Israel. Und das hilft uns auch, eine andere schwierige Bibelstelle zu verstehen. Nämlich gibt es in Maleachi 1 folgende Stelle, die auch im Neuen Testament wiederholt wird, wo Gott sagt, ich liebe euch, ihr Leute von Israel, hat der Herr gesagt, aber ihr entgegnet, lieben, davon merken wir nichts. Darauf antwortet der Herr, sind nicht Esau und Jakob Brüder? Trotzdem liebe ich Jakob, Esau aber hasse ich. Ich habe das Erbland der Nachkommen Esaus, das Bergland von Edom zur Wüste gemacht und es den Schakalen überlassen. Eine sehr schwierige Stelle. Gott sagt, ich liebe Jakob, aber Esau hasse ich. Ja, damit sind nicht nur diese zwei Personen gemeint, sondern auch ihre Nachkommen, die Israeliten und die Edomiter. Und das ist für uns eine krasse Aussage, dass Gott sagt, ich liebe dieses Volk und andererseits, ich hasse dieses Volk. Ein ganzes Volk. Aber wie wir in der Geschichte jetzt gesehen haben, dass eben Edom, die Edomiter schlussendlich doch Teil des Volkes Israel wurden, das zeigt, dass Gott sie nicht vollkommen verworfen hat. Ja, interessanterweise gibt es auch im Gesetz von Mose, also schon viel früher, ein Gebot, wo es heißt, dass die Edomiter, die unter den Israeliten leben, wieder zum Volk Israel dazukommen können, wieder Teil des Volkes sein können. Also diese Möglichkeit gab es schon davor. Dieses Hassen meint also schon, dass sie nicht direkt zu Gottes erwähltem Volk gehören, aber dennoch haben sie die Möglichkeit, ein Teil davon zu werden. Und ich finde, das zeigt doch auch, wie sehr Gott uns Menschen eben liebt, sodass wirklich jeder zu ihm kommen kann, selbst da, wo es heißt, Gott hasst dieses Volk, da gibt es doch einen Weg. Und das sehen wir in dem auch, was Jesus getan hat. Aber interessanterweise können wir das eben hier schon ein Stück weit erkennen. Und klar wird da ganz eindeutig, dass Esau und auch das Volk Edom für uns ein negatives Beispiel sein soll. Ja, wir sollen nicht wie Esau Gottes Bund, seine Verheißung, seinen Wunsch nach einer Beziehung zu uns gering schätzen. Wir sollen uns nicht von Gott abwenden. Selbst wenn es immer wieder einen Weg zu Gott gibt, ist es besser, den ersten zu nehmen als den letzten oder sogar noch den letzten zu verpassen. Ja, stattdessen sollen wir von Anfang an Gott suchen und ihm treu bleiben. Und genauso endet auch dieses Toledot. Seltsamerweise fängt eben das neue Toledot, der neue Abschnitt, nicht im nächsten Kapitel in Vers 1 an, sondern in Vers 2. Das heißt, man könnte sagen, dieser erste Vers gehört hier noch dazu, auch wenn wir sagen würden, das passt nicht. Denn in diesem ersten Vers wird der Blick von Esau und Edom abgewandt. Und es heißt dort, Jakob nahm seinen Wohnsitz im Land Kanaan, dem Land, in dem schon sein Vater als Fremder gelebt hatte. Also zuvor geht es darum, Esau, er zieht weg, er hält nichts von der Verheißung von seinem Volk, er bildet sein eigenes Volk und dann kommt sozusagen als Abschluss dieser Satz, ja, warum gehört er noch dazu? Weil hier eben im Gegensatz zu Esau die Treue von Jakob deutlich wird. Jakob bleibt in diesem Land der Verheißung. Jakob schaut auf Gott und verlässt sich auf ihn. Und auch der letzte Teil dieses Verses hat viel Kraft. Da heißt es, wie sein Vater lebt er als Fremder in diesem Land. Und dies zeigt Hoffnung, wenn wir uns an das erinnern, was Gott zu Abraham gesagt hat. Du lebst als Fremder in diesem Land, aber ich werde es dir geben. Und darauf vertraut Jakob. Er bleibt als Fremder in diesem Land mit der Hoffnung und dem Vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißung einhält, dass er ihnen dieses Land geben wird. Und daran hält er fest, das ist seine Zuversicht. Und genauso dürfen eben auch wir zuversichtlich und voller Hoffnung sein. Ja, manchmal ist es wirklich so, die Geschichte gerät aus unserer Sicht ins Stocken. Schlimme Dinge geschehen, Sachen, die wir nicht einordnen können, eben das, was in Israel oder im Gazastreifen läuft. Und doch stehen Gottes Verheißungen darüber, seine Zusagen, wie zum Beispiel, dass alles Leid ein Ende finden wird, dass Jesus wiederkommen wird und das Böse ein für alle Mal beseitigen wird. Ja, er hat trotz aller Fragezeichen in unserem Leben und auch in der Welt die Geschichte im Blick. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied "Du bleibst an meiner Seite".